Herzlich willkommen zum Komsumcast vom Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft. Alle zwei Monate bringen wir hier Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Mein heutiger Gast steht für Medien, aber er steht auch für Kommunikation. Er ist Chefredakteur und Verleger vom Flachblatt Persönlich und von persönlich.com. Es ist nämlich Matthias Ackert. Herzlich willkommen, Matthias.
Danke, Reto, für die Einladung.
Du bist ja dann auch noch Buchautor. Du hast Bücher geschrieben wie Die ganze Welt ist ein Ballermann, Karten an Martin Walser, Der Hammermann, Elvis, Edenrock, SMS an Augusto Venzini. Und natürlich bist du auch Autor des Erfolgsbuches «Das Blocher-Prinzip». Und natürlich produzierst du immer weiter Teleblocher. Da müssen wir dann auch noch darüber sprechen. Und du warst natürlich auch bei verschiedensten Fernsehstationen tätig. Tele24, Telezüri und so weiter. Also Matthias, du bist von Hause aus eigentlich Jurist. Aber wenn ich so sehe, warst du gar nie als Jurist tätig. Du warst immer in den Medien. Weshalb das eigentlich?
Ja, ich habe Jura gemacht eigentlich wegen meinem Vater. Ich bin im Militär. Meine militärische Karriere dauerte 2 Wochen. Und dann, mein Vater ist Lehrer, da dachte ich, da muss ich etwas Anständiges machen. Und ich bin eigentlich immer ein Marathonläufer. Also ich habe nicht ein überdurchschnittliches Talent. Mein einziges Talent ist immer, dass ich etwas, das ich beginne, fertig mache.
Und durchhalten.
Durchhalten, genau. Und dann habe ich mit Jura begonnen, war mittelmäßig talentiert, Prüfungen durchgefallen und so. Aber das war für mich dann irgendwie ein Härtetest, das zu beenden. Habe dann aber später, da habe ich dann schon bei Tele Zürich gearbeitet, bei Schawinski, habe ich dann noch eine Dissertation gemacht über Medienrecht.
Also, genau, das duale Rundfunksystem.
Genau, das wird heute noch im Backofen sehr viel zitiert und das freut mich natürlich sehr.
Ja. Ich habe eben gedacht, du hast eigentlich Jus nur studiert, um in die Medien zu kommen irgendwie.
Nein,
quasi
ich war
als Mittel zum Zweck.
Ja, ich war vorher schon in den Medien. Also okay. Als ich hier hinfuhr, kam in den Sinn, ich habe mit 9 einen Limerick-Wettbewerb gewonnen bei Radio DRS, also bei der Sendung Oder.
Oder, das habe ich auch noch gehört.
Hast du auch
immer
gehört? Ja,
immer gehört.
Größte Radiosendung
eine
ever.
Legende.
Genau, 1 Million Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer.
Samstagmittag.
Jeden Samstagmittag und das war natürlich großartig. In Uwiesen wohnt der Peter Keller, er fuhr mit dem Rad immer schneller. Er fuhr durch die Nacht, da gab es eine 8. Er meinte, es sei Uri Geller.
Und dann habe ich das. Super, du kannst
ja,
das immer noch.
A, B, A, oder? Und dann habe ich das eingeschickt.
Limerick.
Genau, und dann hat das Hans Gmür, Max Rüeger, Ueli Beck und Elisabeth Schnell haben das miteinander vorgetragen im Radiostudio Brunnenhof. Und das war natürlich wahnsinnig. Also ich glaube, ich wurde nie mehr so viel auf etwas angesprochen als damals, weil die ganze Schweiz das hörte, oder?
Ein großer Event.
Ja, genau, und das war meine einzige Gage eigentlich vom Schweizer Radio, 20 Franken.
Die ganze damalige Unterhaltungsmafia zusammen hat man mal
genau, das war natürlich
Walter Rüeger und,
genau, großartig, ja.
Also das waren wirklich noch spezielle Zeiten. Aber das heißt, du hast dich immer für Medien interessiert. Was war die Faszination der Medien für dich?
Also die Sendung Oder war sicher ein Punkt, oder? Das war die große Welt, das kleine Bub im Weinland. Habe ich immer Radio gehört, eben die Sendung Oder. Dann 1979 war natürlich die Schawinski-Geschichte, Pizza Gobera, das hat mich wahnsinnig geärgert, dass ich dort nicht dabei war. Ich war ein Riesenfan, oder? Aber Zürich, vom Zürcher Weinland, war immer weit entfernt, oder? Aber ich habe natürlich jede Sendung gehört und jede Senderschließung am Radio mitverfolgt. Hatte da mit Freunden zusammen einen eigenen Piratensender, Radio Tutti Frutti, wurden dann von der Polizei ausgehoben. Aber das hat mich irgendwie geprägt und ich wusste immer, ich muss zu den Medien gehen. Und dann war dann Jahr 1983, es hat sich bei mir immer zeitlich gut gefügt, 83, da habe ich die Matura gemacht oder ein Jahr vor der Matura, da habe ich in Schaffhausen so einen Moderationswettbewerb gewonnen, da musste man am großen Unterstadtfest den Bernhard Russi und die Marie-Therese Gwerder, Fernsehschätzchen damals der Nation, vor Publikum interviewen. Und ich habe sie gefragt, Frau Gwerder, wie viele Heiratsanträge bekommen Sie und wie viele haben Sie angenommen? Irgend so eine schwachsinnige Frage. Leute fanden es wahnsinnig lustig und ich habe den Preis gewonnen, oder?
Und damit auch gleich einen Moderationsjob.
Moderationsjob bei Radio Munot und eine Reise nach Como zu Schawinski. Das erzähle ich mir heute noch. Dann fuhren wir nach Como. Natürlich wusste niemand beim illegalen Radio 24, dass da 3 aus Schaffhausen diesen Preis gewonnen haben. Aber das war der Preis und so war ich dann eigentlich dabei, 1983, vor 40 Jahren, beim Start des Schaffhauser Lokalradios.
Ach so, genau. Also das haben fast eine ähnliche Karriere wie ich, weil ich 1983 genau beim Radio Z begonnen habe. Genau, 40 Jahre ist das. Dieses Jahr ist es genau 40 Jahre.
Dieses Jahr 40 Wahnsinn. Jahre. Schaffhausen ist ein bisschen Zeit verschoben. Das war im November und die anderen Sender, ich mag mich gut erinnern, 24. Platz Hirsch kam dann nach Zürich.
Genau.
Aber an diesem legendären Abend starteten ja alle, Zürichsee.
Alle aufs Mal.
Extra B, alle aufs Mal.
Unglaublich.
Genau. Und der Norbert Meininger, das ist eigentlich mein erster journalistischer Vater, der hat gesagt, wir warten einen Monat, dann haben wir mehr Aufmerksamkeit. Und das war dann ein Monat später und es war natürlich schaffhauserisch. Also unsere Weltstars waren Dieter Wiesmann, Jan Hiermeier und so. Aber für mich war es natürlich genial. Ich konnte gleich nach der Kantonsschule beim Radio einsteigen. Ich war zusammen mit einer alten Kollegin, Ursula Pringolf, der erste Volontär beim Radio Munod und das war natürlich für mich super.
Und dann das ganze Studium quasi finanziert durch deine medialen Tätigkeiten.
Ja, genau. Ich habe dann noch für den Schaffhauserbock der Gratiszeitung geschrieben und so, aber vor allem Radio Munod. Ich hatte dort die prominenten Sendungen am Samstagmorgen und so und das war natürlich für mich super, ja.
Und dann kam natürlich das Fernsehen. Tele Zürich, glaube ich, zuerst und dann Tele 24.
Nein, das ging. Ich habe, glaube ich, den Schweizer Rekord beim Start der meisten Sender dabei zu sein. Also ich war Radio Munod dabei. Ja. Radio Tutti Frutti nehmen wir nicht. Das war eine kurze Geschichte. Also Radio Munod, dann nachher war das Studium dann fertig. Lizio habe ich dann irgendwie hingekriegt nach x Umwegen und so. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang bei einem guten Freund von mir, Manfred Klemann, ist übrigens heute Minderheitsaktionär bei Persönlich, also unsere Wege sind sehr lang zusammen, der war mal beim Südwestfunk vor 100 Jahren, habe ich als Anzeigenverkäufer gearbeitet. Also ich habe ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang Anzeigen verkauft für eine Zeitschrift, die wir in Deutschland rausgaben, in der Schweiz verteilt wurde, die hieß Marktspiegel. Also wir haben ein bisschen damals schon spekuliert auf die Kunden, die billiger in Deutschland einkaufen wollten. Oder? Also wir waren unserer Zeit ein bisschen zuvor. Das war die beste Lehre meines Lebens, weil ich weiß heute, da ich selber einen Verlag habe, was es heißt, Anzeigen zu verkaufen.
Das ist sehr hilfreich jetzt.
Ja, das war sehr hilfreich. Da habe ich in Singen am Hohentwil, das ist eine Grenzstadt. Ich habe alle, zu jedem Lokal ging ich, da hat so ein kleines Bordell gehabt und da habe ich der Frau, die sagte, nein, das will ich nicht, keine Inserat machen, ich habe keine Idee und so. Da habe ich gesagt, machen Sie doch, nackte Frau, ihre Träume, unsere Bühne, ist der Slogan. Okay. Ja? Und die fand den Slogan so genial und dieser Nachtclub in Singen am Hohentwil hat 20 Jahre lang diesen
Slogan.
Der läuft immer noch und der ist von mir, oder?
Also, okay, also man sieht, also vielseitig begabt.
Genau, aber der Einstieg in die Zürcher, du willst natürlich, wenn du den komischen Dialekt von mir hast und
bist du in Zürich?
Ja, wer sind Zürich schafft es überall. Also frei nach Frank Sinatra. Ich ging dann zu Radio Eviva.
Ah, genau.
Roger Thierry, da lernten wir uns kennen, Volksmusiksender, super Chef Roger Thierry, das war ja der Partnersender von euch, Radio Z. Klaus Kappeler hat das eigentlich initiiert und gegründet. Und dann, nach einem Jahr, hatte ich eigentlich schon die Chance, zu S Plus zu gehen.
Ah ja, genau, da gab es noch S Plus dazwischen mal.
Genau, gab es das dazwischen.
Halb privates.
Ja, ja, und da war ich eigentlich der Bundeshausmann, ohne Fernseherfahrung, war eigentlich Ogis Mann für die Innenpolitik. Ja. Und dann war ich bei S Plus und dann merkte
Machen
ich...
Machen Sie nicht viele Sender.
Ja, ja, das war der dritte. Und dann merkte ich irgendwie, das geht nicht so gut und so. Und dann hat mir einer angerufen und hat gesagt, Schawinski will ich sehen. Mhm. Oder? Plötzlich, ich weiß noch genau, in Bern, im Bundeshaus, klingelt das Telefon. Hans-Peter Bürgin rief mich an und sagt, er hätte von mir gehört, ich sei da gemacht für die privaten Medien und nicht für die SRG. Ich soll doch zu ihm kommen, Schawinski will mich sehen, oder?
Und dann gab es eine lange Schawinski-Zeit?
Ja, da gab es lange. Ich war der Letzte, eigentlich ging zu Schawinski. Ich wollte gar nicht recht. Ich dachte, doch scheiße, eigentlich wollte ich immer zu Schawinski gehen, aber jetzt bist du bei der SRG, jetzt hast du ja deinen Lebensjob, oder? Und dann ging ich zu Roger, da weiß ich noch, im alten Studio an der Limmatstraße, wir waren dort. Und dann habe ich so ein Band dabei gehabt, so eine VHS-Kassette, weil ich habe bei Tele Diesenhofen immer Sendungen gemacht. Und damals hatte ich schon mal Blocher interviewt. Mhm. Und habe gesagt, ich hätte mal ein Interview gemacht mit Blocher. Und das hat Schawinski gesagt, der Wahnsinn, Sie haben Blocher interviewt. Ja, und so bekam ich den Job. Also dank Blocher.
Schon da, jetzt ist allen klar, dass du immer noch Tele-Blocher warst.
Genau,
oder?
Also schließlich
jetzt wisst ihr das alles.
Nein, für mich war das natürlich sensationell. Und da muss ich rückblickend sagen, das war das Größte für mich, dass ich dabei war 1994 beim Start von Tele Zürich, beim zweiten großen Schawinski-Projekt. Und ja, es lief eigentlich im Leben immer gut, weil ich hatte eine Prüfung an der Uni Zürich und wenn ich eine 4 gehabt hätte, hätten sie mich von der Uni verwiesen. Und die Prüfung war bei Professor Forschmoser, kennst du bestens, oder? Und irgendwie, ich wusste, ich muss einen 4,5er haben. Und ich hatte den 4,5er am Schluss. Und dann konnte ich das Lizenziat machen und konnte nachher, dann ging auch alles nachher karrieremäßig ab. Genau. Und ich habe Forstmoser dann nach 25 Jahren einen Brief geschrieben. Da habe ich geschrieben, Herr Professor, Sie haben mir eigentlich meinen Lebenslauf ermöglicht.
Wahnsinn.
Und der war wahnsinnig gerührt und hat geschrieben, aber er möchte festhalten, finde ich immer noch schön, er möchte festhalten, wir kennen uns persönlich nicht.
Stimmt.
Ja,
stimmt.
Also wie ein Jurist schreibt, oder? Ja, genau.
dann kam aber jetzt dann der Einstieg ins Persönliche, sagen wir mal jetzt 2003, glaube ich, war das, bist du Chefredakteur geworden. Wieso hat dich das interessiert persönlich nach all diesen spannenden Zeiten bei den Fernsehstationen und so?
Ja, also dann war Tele Zürich 98, Tele 24, ja, da war dann der fünfte Sender, genau. Und Roger hat er dann verkauft. Und ich habe dann eine kurze Zeit, war ich dann noch stellvertretender Programmleiter mit Peter Rötlisberger, einem guten Freund von mir, der war der Programmleiter. Und dann gab es irgendwie, haben wir das gemacht, dann kam aber Markus Gilli zurück und irgendwie merkte ich, meine Zeit am Fernsehen ist vorbei. Mhm. Oder? Also ich war mit Abstand der Älteste, es kam eine neue Generation. Irgendwie spürte ich, also meine gute Freundin Silvia Affold hat mir gesagt, jetzt musst du gehen, irgendwie kommt eine neue Generation, deine Zeit, und du kannst nicht aktiv dienstmäßig jetzt immer erzählen, wie es früher war. Und dann habe ich gekündigt, habe mir überlegt, noch an die Uni zu gehen, irgendwie ein bisschen Medienrecht zu machen, habe mich bei Radio TRS beworben, ich glaube, ich warte heute noch auf die Antwort, beim Tagesanzeiger beworben, die haben gesagt, ich dürfe schreiben, aber sie zahlen nichts. Also, es war relativ hart. Und dann kam der Oliver Prange, der war wieder so ein Zufall zu mir. Den sah ich wieder bei Schawinski. Schawinski hat ein Buch vorgestellt, einer seiner vielen im Kaufleuten. Und da begegnete ich dem Oliver Prange, den ich noch nie gesehen habe. Das war der damalige Verleger von Persönlich. Und der rief mich am nächsten Tag an und sagt, möchten Sie nicht Chefredakteur von Persönlich werden? Sie sind der richtige Mann für mich.
Und ich tolle Chance.
Ja, es war tolle Chance. Aber ich war natürlich ein bisschen Lokalfernsehstar. Oder? Ich konnte ins Kaufleuten rein und hatte meinen Sitz. Und ich dachte, nein, jetzt gehe ich da nicht zu einer provinziellen Werbezeit.
In Rapperswil, oder?
Ja, das war das Härteste. Und dann habe ich dem Prange wirklich, da lachen wir heute noch drüber. Und ich bin so dankbar, dass ich dann am Schluss wirklich richtig entschieden habe. War wie eine beleidigte Frau. Oder? Und ich sagte, er sagt, kommen Sie vorbei, ich zeige Ihnen alles. Und ich sagte, ich hätte Kopfweh. Und der Prange sagte, tun Sie nicht so blöd, kommen Sie jetzt vorbei. Ja. Und dann ging ich vorbei und da merkte ich wirklich, das ist großartig. Oder? Der Köppel war dort auch noch, der wollte mich als Inlandredakteur, aber es war auch nichts Festes. Und plötzlich dachte ich, das ist genial, das ist mein Job, oder? Ein Verlag, ein bisschen außerhalb, mit deinem Thema,
also wo so
die Medien.
Die Medien. Und Werbung. Genau, ja. Genau. Eben, das ist, was ist eigentlich persönlich? Ist das jetzt Medienbeobachtung? Ist das Werbung? Ist das Kommunikation? Dann gibt es auch noch ein bisschen Inserate, Stelleninserate. Was ist das?
Ja, wir haben ja zwei Teile. Also wir haben auf der einen Seite persönlich.com,
also das Online.
Genau, das Online-Portal.
Sehr erfolgreich.
Ja, sehr erfolgreich. Das ist etwa 20.000 News. Blätter, das wir jeden Tag rausschicken, also da decken wir die Branche sehr gut ab. Und wir haben dann noch das Magazin, das Hochglanzmagazin.
Printmagazin,
genau, kommt 10-mal raus, aber wir publizieren Sonderausgaben, wir publizieren Sonderbücher für die Fachverbände der Kommunikation- und Marketingbranche. Also das ist eigentlich das Geschäftsmodell von Persönlich und wir haben doch, ich habe es gezählt vorhin, glaube ich, 9 angestellte Leute in unserem Verlag und da muss ja trotzdem etwas laufen.
Da muss etwas laufen, eben. Und wie ist das jetzt, das Verhältnis? Ich frage mich immer, weil du machst ja immer noch viel Print. Ist die Mehrheit der Einnahmen immer noch durch das Printprodukt oder ist es schon online? Oder ist es gemischt oder wie ist das?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen die Lebenslüge der Verlage, weil die Verlage sagen immer, alles digital.
Oder? Genau, aber sie verdienen nichts dort.
Sie verdienen
oder wenig.
Sie verdienen wenig und es ist relativ schwierig. Also jeder Verlag, auch jedes Online-Portal wäre eigentlich froh, sie hätten noch ein Printprodukt.
Genau.
Und das
wird das unglaublich. Alle sagen immer online schimpfen über das Print. Wir möchten es am liebsten gleich einstellen. All die Kosten, die Druckkosten und so weiter. Aber das Geld verdienen sie immer noch dort.
Ja, das
und
Geld
verlochen sie, das Geld online.
Ja, sie verdienen. Oder es ist irgendwie wirklich ein Paradoxum. Also die Leute, bei uns ist es eigentlich so. Und das freut mich eigentlich, dass die Leute, die auf persönlich.com kommen, die rufen nachher an, sagen, wäre das nicht noch etwas fürs Magazin, oder? Und die im Magazin sagen, deren Beitrag im Magazin kommt oder Interview im Magazin kommt, sagt, ja, wann kommen wir immer online, oder? Und das zeigt mir...
Aber ist das völlig getrennt? Machen das zwei verschiedene Redaktionen oder ist das gemischt?
Ja, das heißt, die Redaktion, wir haben eine Online-Redaktion, 4 Leute, also 3 Festangestellte und eine Praktikantin. Und das Heft mache eigentlich mehr oder weniger ich, ja,
alleine. Also du bist fast im Alleingang. Du bist ja eigentlich beides. Du bist Verleger und Chefredakteur.
Ja, ja, das gibt es natürlich schon einige. Der Markus Somm ist das, der Köppel ist
Stimmt.
das.
Stimmt. Ist das gut, eine solche...
Ja, in einem kleinen Verlag schon. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass der Verleger eine Ahnung hat, wie der ganze Markt funktioniert. Mhm. Oder? Und ich glaube, es gibt natürlich schon Situationen, wo ich als Verleger sage, halt, da ist eine chinesische Mauer.
Eben, aber gibt es dann noch diese Chinese Walls zwischen dem Verlag und dem Chefredaktor, wenn das in der einen Person ist?
Ja, das gibt es.
Da kann man ja gar nicht mehr fighten. Mit sich selbst kann man ja nicht gut fighten.
Ja, gut, aber man hat natürlich aufgrund der Erfahrung ein Grundgefühl,
was zulässig ist
und nicht. Und ich muss immer sagen, wir sind natürlich in einer Branche, Kommunikation, Marketing, Werbung, wo vielleicht mehr möglich ist als bei einem anderen Verlag. Oder
also, sag jetzt, jetzt bei einer News-Zeitung.
Bei einem Finanztitel. Oder? Ich habe immer gedacht, jetzt auch während dieser CS-Krise, als die CS, sage jetzt noch, blühte, oder man das Gefühl hat, sie blühte, ich meine, war trotzdem oder ist trotzdem ein großer Inserent, dann hat man natürlich schon im Hinterkopf, sage jetzt mal als Tagesanzeiger oder als Blick oder Ringepresse oder NZZ, dass sie natürlich auch Inserate schalten, oder? Und wir sind natürlich jetzt, gerade jetzt bei diesem Bankenthema, ein bisschen von der harten
Außen vor,
sage ich jetzt mal. Ja.
Sprechen wir doch noch ein bisschen über die Medienkritik. Die macht ihr ja auch, weil wir hatten ja da mal gerade kürzlich einen Podcast mit Nick Lüthi, dem Chefredaktor der eingegangenen Medienwoche. Und er hat damals gesagt, ah, die Medienkritik ist tot, niemand will das mehr lesen. Du hast mir dann geschrieben, nein, wir machen auch noch Medienkritik, die liest schon noch jemand, aber liest das heute noch jemand? Also so wirklich eine gründliche Medienkritik. Nicht einfach so ein bisschen oberflächliches Geplauder über ein paar Sendungen, sondern wirklich eine echte Medienkritik. Will das irgendjemand noch lesen?
Ja, ich glaube, das gibt schon noch. Also Christian Mensch schreibt das in Schweiz am Wochenende.
Kurt Zimmermann, ja,
der Kurt Zimmermann, ich schreibe jeweils eine Kolumne dort in der Schweiz am Wochenende. Nick Lüthi arbeitet mittlerweile bei uns, also wir haben die Medienkritik, wenn man so will, ins Haus geholt.
Ja, klar.
Ja gut, ich glaube, was ist Medienkritik? Medienkritik ist Betrachtungen über etwas, was in den Medien passiert. Und jetzt gibt es natürlich die reine Lehre, die sagt, man muss alles hinterfragen. Oder es gibt die freiere Lehre, die ich betreibe, der sagt, man schreibt einfach drüber.
Man kann es ein bisschen locker
nehmen. Ja, man kann es dann locker nehmen. Also ich meine, Medienkritik ist auch, wenn du über den Bachelor schreibst. Also schlussendlich kritisierst du ja die Medien oder analysiert man die Medien. Ja.
Aber in welchem Zustand sind denn die Schweizer Medien heute, würdest du sagen? Also man spricht eben viel davon, es gab ja diesen Medienartikel, der da nicht gekommen ist, also die Finanzierung von Schweizer Medien. Also in welchem Zustand sind die Schweizer Medien jetzt 2023?
Ich glaube, in einem guten Zustand.
Okay. Klar, wirklich hört man ja selten,
ja,
dass jemand sagt.
Ja, das hört man selten, aber ich habe jetzt gesehen, ich habe bei der ganzen CS-Geschichte habe ich alles angeschaut, deine Berichterstattung, Gratulation, fand ich sehr, wirklich toll, was SRF gemacht hat. Das war ja nicht immer so bei allen Großanlässen, aber das hat man sehr gut gelöst. Oder der Konkurrent CA Media hat es auch gut gemacht. Du kannst doch am Morgen, hast du auch Portale, Inside Paradeplatz, Finnews und alles. Und alle berichten im Prinzip über das, was passiert. Und ich glaube, das Problem ist etwas anderes. Die Frage ist doch langfristig, hast du überhaupt noch Leute oder Konsumenten, die bereit sind, A, für Medien zu zahlen und B, überhaupt noch Medien konsumieren. Und schlussendlich haben wir, glaube ich, in der Schweiz doch ein hochstehendes Programm. Wenn man jetzt vergleicht, einfach die Größe der Schweiz. Die Größe der Schweiz, dann ist es ja nicht die Schweiz, sondern ist die Deutschschweiz. Und wenn man die Deutschschweiz nimmt, ist es der Großraum Zürich, oder? Und schlussendlich...
Extrem klein, aber kann man aus diesem kleinen Gebiet das noch finanzieren künftig? Weil mir hat kürzlich jemand geschrieben, tolle Job haben Sie gemacht, aber Sie sind einfach beim falschen Arbeitgeber. Dann habe ich gesagt, ja, wieso? Ja, die Zuschauer sterben alle aus von SRF. Da habe ich gedacht, das ist gar nicht so schlimm, weil ich bin jetzt auch mal im Pensionsalter, ich sterbe mit den Zuschauern auch aus. Also kümmere mich das weniger. Aber trotzdem die Frage, kann man das Niveau überhaupt noch halten oder die junge Generation, zahlt die überhaupt noch was?
Ja, vielleicht auch nicht. Aber das ist ja der erste Grundfehler, sage ich immer, dass man immer sagt, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist alles vorbei.
Gut, stimmt.
Also ich glaube, ja. Aber ich war 2002 an den ersten großen Medienkongressen. Da hat der Schweizer Medienverband immer jedes Jahr einen Kongress gemacht.
Genau.
Teuerste 5-Sterne-Hotel, also St. Moritz, Gstaad, Interlaken. Das war Montreux auch mal. Ja, genau. Also das war der Level, oder? Luzern, wenn es nicht so gut ist. Oder gut. Also, da ging man dorthin. Hat sich vollgefressen, alle jammerten darüber, dass irgendwie bald alles vorbei ist, oder? Mittlerweile machen sie es nicht mehr, aber alle oder die meisten Zeitungen, die dort waren und gejammert haben, gibt es heute noch irgendwie in einer Form, oder? Und ich mag mich wirklich gut erinnern, da kamen Referenten, die klugen Professoren und sagten, ja, in 20 Jahren, also heute, wird es kein Print mehr geben. Ich war vorhin an einem Kiosk, es gibt immer noch relativ...
Und es gibt immer noch persönlich Print.
Ja, jetzt muss man sagen... Wir sind eine Fachzeitschrift. Fachzeitschrift ist auch ein bisschen speziell. Und ich versuche auch, das persönlich so zu machen, dass es meiner Branche gefällt. Also wir sind ein bisschen auch ein Eitelkeitsmagazin und Werbung denkt groß, da muss man es auch groß machen, oder?
Ja, hat aber auch viel mit dir selbst zu tun. Also wenn ich jetzt wieder sehe, Martin Sutter auf dem Titelbild, das hat auch mit deinen Interessen zu tun, denn du bist ja auch Romanautor.
Bin auch
interessieren solche Dinge.
Ja, natürlich, aber ich habe immer gefunden, wenn du eine Zeitung machst oder ein Medium machst, dann musst du immer das beste Medium machen, das dir zur Verfügung steht. Also das ist mein Kriterium. Wenn du die Weltwoche machst, musst du die beste Weltwoche machen. Wenn du die Glückspost machst, musst du die beste Glückspost machen. Und wenn du es persönlich machst, das beste persönlich. Also das heißt, du musst immer die DNA deiner Leserinnen und Leser kennen. Du musst auch die Bedürfnisse dieser Leserinnen und Leser kennen und versuchen, für die Leute ein Magazin zu machen, oder? Also ich kann nicht plötzlich ein Fußballmagazin aus dem machen. Das wäre unglaubwürdig. Aber das ist im Prinzip das Handwerk des Journalisten.
Und was sind jetzt die Bedürfnisse deiner Kommunikationsleser? Was wollen die von dir?
Ja, meinen Leserinnen und Leser gefällt natürlich, wir haben trotzdem eine Druckauflage von 6.000. Also 6.000 Exemplare, das ist relativ viel für ein Fachmagazin.
Dann mal die Leserschaft.
Ja, die Leserschaft und wir haben eine hochstehende Leserschaft. Also wir haben die Auftraggeber, das ist eine sehr wichtige Leserschaft. Wir haben die Verleger, wir haben die Chefs der Werbeagenturen. Wir beliefern alle National- und Nationalrätinnen, Stände und Ständerätinnen in Bern. Alle Bundesräte bekommen es. Also der Maurer hat mir mal gesagt, es sei immer ein Streit um das Magazin. Und
im Bundesrat.
Ja, nicht im Bundesrat, aber
im Finanzdepartement.
Ja, im Finanzdepartement. Also, du musst einfach versuchen, wenn du heute ein Magazin machst, dass du halt auch zu deinen Leserinnen und Lesern
einen Bezug hast
und gehst. Genau.
Was sagst du eigentlich über Kommunikation? Da spricht man jetzt viel über Krisenkommunikation in CS-Zeiten. Wie würdest du die Kommunikation beurteilen, da in den letzten Tagen, was da alles passiert ist?
Das ist wahnsinnig schwierig, weil...
Kann man da überhaupt noch kommunizieren?
Kann man
machen in einer Bank, die praktisch vor dem Ende steht?
Ja, und ich meine, das Interessante ist, ich hatte ja früher auch Seminare gemacht über Krisenkommunikation. Ja. Mittlerweile gibt es ja hunderte, die Krisenkommunikation, du hörst wahrscheinlich auch, Krisenkommunikationsseminare macht, aber ja. Man hat immer das Gefühl, wenn dann wirklich ein Fall da ist, dann funktioniert es nicht.
Nie, oder? Es funktioniert nie.
Genau, es gibt keine Standardregeln. Und man hat es ja gesehen, du kannst ja kommunizieren im Fall CS, also wenn der ganze Tsunami ausgebrochen ist.
Dann nützt nichts
mehr. Ja, ich meine, der nette Mann da, der Saudi-Arabien, der zwischen irgendeiner Köpfung und einem Harem schnell ein Interview gegeben hat und sagt, regulatorisch können nicht über 10%, was ja stimmt. Er kann, ja, da muss ich als Journalist sagen, der konnte es ja nicht. Plötzlich, dieser Tweet löst ein Erdbeben aus, das global ist. Das heißt ja, er hätte ja auch lügen können oder hätte etwas anderes sagen können. Und jetzt hat er sogar noch die Wahrheit gesagt, regulatorisch, was in dem Fall stimmte.
Offenbar kann man die Wahrheit eben auch nicht den Leuten zumuten in dieser Situation.
Also bei dieser CS-Geschichte, aber es ist immer schwierig, mit dem absoluten Experten zu sprechen. Mich hat zum Beispiel gestört, dass die Nationalbank am Mittwoch, vor 2 Wochen war das, gesagt hat, wir schieben nochmal 50 Milliarden nach. Mhm. Also ihr könnt im Prinzip investieren in CS und gleichzeitig ein paar Stunden vorher hat der Bundesrat beschlossen, dass die Bank zu Ende geht. Also da haben doch viele Leute im falschen Trugschluss gelassen und die hatten Geld investiert. Das ist doch falsche Kommunikation.
Stimmt. Wobei man natürlich in dem Moment, wo die Nationalbank sagt, wir müssen 50 Milliarden, könnt ihr haben, in dem Moment weiß jeder, diese Bank, da brennt es Licht.
Natürlich, aber das weiß ja der kleine Bürger nicht.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem, ich glaube, wenn irgendwie mal das ganze Gelände ins Rutschen kommt, dann ist Kommunikation sehr schwer.
Weil ich frage das auch, weil du hast das Blocher-Prinzip geschrieben.
11. Auflage
kommt jetzt. Ein riesener Erfolg.
Ja.
Ich habe mich gefragt, hätten die CS-Verantwortlichen das Blocher-Prinzip gelesen, wäre dann das alles auch passiert?
Nein.
Und warum nicht?
Nein, da muss ich jetzt sagen,
gibt es dort für gute Tipps?
Nein, das klingt jetzt blöd, aber Blocher ist jetzt in dem Fall gerade das Falsche.
Interessant, hätten die etwas lernen können?
Ja, weil Blocher war immer für die Abspaltung. Der war schon 2008 Big to Fail, ist ja mit Löfra und Hayek aufgetreten, gab es ja die berühmte Pressekonferenz für die Abspaltung, diese Big to Fail-Gesetzgebung. In unzähligen Tele-Blocher-Sendungen hat er immer gesagt, das Problem ist das Amerika-Geschäft, der CS, oder? Das Schweiz-Geschäft ist gut. Und die NZZ hat sogar geschrieben, die Woche, Bloch hat recht, oder? Mhm. Also im FDP-Platz, mhm, eine ganze Seite.
Aber das Blocher-Prinzip, ich meine, ist das, das geht ja über das hinaus. Das, das sagt ja, nehme ich jetzt mal an, ich habe es gar nicht ganz gelesen, muss es gestehen.
Oh. ich schick's dir
sagt nachher. Das nicht auch vieles darüber aus, wie man eine Firma führt oder wie man überhaupt managt und so? Ja, ja. Und was hätten die lernen können, die Manager, aus diesem Prinzip? Ja. Mehr Verantwortung?
Nein.
Mehr
Ja, ganz einfach, Schuster bleibt bei deinen Leisten, okay, oder? Und ich glaube, das ist...
Oder aber so kann man natürlich nie die Welt erobern, wenn man Schuster bleibt bei deinen Leisten
hat. Ja gut, aber jetzt hat es mir angesehen. Die Swissair wollte die Welt erobern, Credit Suisse wollte die Welt erobern. Vielleicht müssen wir auch zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das ist ja auch bei den Medien immer das große Problem, oder? Wenn du in Schaffhausen bist, willst du nach Zürich kommen. Wenn du in Zürich bist, willst du nach Deutschland. Wenn du in Deutschland bist, willst du nach Amerika. Und am Ende musst du natürlich immer deinen Markt und deine Größe kennen. Also als ich es persönlich kaufte 2014, habe ich auch überlegt, ja gut, das wäre ja toll, das könnte ja, das läuft ja gut hier, könnte ich auch in Deutschland machen. Deutschland ist vollkommen ein anderer Markt, oder?
Das und will ja jetzt Roger Köppel mit seiner
Roger Köppel ist natürlich wieder eine Ausnahme, weil er ist in Deutschland bekannt, oder? Aber die Frage ist ja, investiert jetzt Roger Köppel eine große Redaktion in Deutschland? Das wird er auch nicht machen.
Zu teuer.
Ja, aber die NZZ zum Beispiel macht es, oder? Mhm. Die NZZ hat jetzt eine Redaktion von 15, 20 Leuten in Berlin. Mhm. Jetzt ist natürlich die spannende Frage,
funktioniert
das schlussendlich,
oder? Ja, offensichtlich haben sie aber schon relativ viele deutsche Abonnenten, das könnte noch zunehmen.
Ja, natürlich, aber wir sind wieder im Digitalbereich und Digitalbereich, da zahlt man nicht so viel. Aber ich weiß es im Detail nicht, aber es ist einfach irgendwo eine Gesetzmäßigkeit. Man will immer mehr, als man
hat. Aber ist das nicht eine Gesetzmäßigkeit der Wirtschaft? Die Wirtschaft muss wachsen.
Ja,
es gibt eigentlich niemand, wenn ich an eine Pressekonferenz eines Unternehmens gehe, habe ich noch niemals gehört, dass ein Manager da gesagt hat, also in diesem Jahr wollen wir schrumpfen. Die wollen doch immer wachsen. Das ist doch eine Gesetzmäßigkeit. Und dass Blocher immer so sagt, quasi, ja, wir müssen zurückhaltend sein. Er, der ja eine Firma hat oder seine Tochter, die auch global ist, in China. So. Das finde ich immer so interessant. Also die Idee, dass wir eine Wirtschaft haben, die einfach bescheiden ist und eigentlich schrumpft, das gibt es doch eigentlich gar nicht. In einer kapitalistischen
Welt. Ja gut, Welt. Jetzt muss ich sagen, für Blocher muss für Blocher sprechen. Genau. Ja. Also ich spreche jetzt einfach für persönlich, oder? Ja, genau. Also für mich ist natürlich schon ein Erfolg, wenn wir diese Stellung halten können, oder? Mhm. Und wir gucken natürlich immer, oder das Problem ist, wenn du so ein kleines Unternehmen hast, also ich habe ja nie gedacht, dass ich mal Unternehmer werde. Das war nie mein Ziel, aber jetzt habe ich plötzlich 9 Leute auf der Payroll. Mhm. Gut, ich habe noch einen wirklich guten Verwaltungsratspräsidenten, Manfred, mein Minderheitsaktionär. Aber schlussendlich...
Die Verantwortung ist da.
Ja, ich meine Geld, das da drin ist. Ja. Und ich habe auch sehr viel Geld investiert, dass ich den Titel bekam, weil ich die Arbeitsplätze retten wollte.
Das ist der Gegensatz zu einem Manager, der einfach angestellt ist. Ja. Du bist der Unternehmer, das heißt, es geht dir eben dann ans Lebendige.
Geht mir ans Lebendige. Oder? Ja klar, und da ist die Schadenfreude und alles auch da. Aber die Frage ist doch immer, wenn du so ein kleines Unternehmen hast, wie wir sind, auf der einen Seite hast du das Daily Business, da musst du natürlich jede Woche gucken, wie entwickelt sich der Markt. Jetzt war Ukraine, war Corona, jetzt kommt die CS-Geschichte. Kann sein, dass natürlich jetzt eine Rezession kommt. Und auf die andere Seite musst du auch offen sein gegenüber den neuen Trends. Und das ist natürlich bei uns in der Branche die Digitalisierung. Und du hast vorhin angesprochen, digital oder Print. Mhm. Es gibt natürlich viele, die einfach ideologisch sind. Die sagen, entweder schwarz oder
das
weiß.
Oder das.
Genau. Also wenn jetzt ich merken würde, dass niemand mehr das Gedruckte persönlich will, da muss ich sagen, da mache ich es auch nicht mehr. Also ich mache nicht irgendwie eine Vorstellung für Leute, die es nicht schätzen. Aber solange die Leute das Printprodukt wollen, das uns auch sehr viel Geld bringt oder gut Geld bringt, dann produzieren wir das, oder? Das heißt aber, wir produzieren das und gleichzeitig darf ich natürlich persönlich kommen, nicht vernachlässigen. Und mein Credo ist eigentlich immer, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen die Schawinski-Schule, wir wollen einfach die Nummer 1
in diesem Bereich
sein. Ja? Und das ist auch nicht Gott gegeben, oder? Also für das kämpfen wir jeden Tag. Und für das hast du Redaktion und zahlst gute Löhne und weiß Gott was. Aber das ist eigentlich ein bisschen der Spirit der ganzen
Sprechen
Geschichte.
Sprechen wir noch über Tele Blocher.
Ja?
Weil du hast vorhin gesagt, ich kann nicht für Christoph Blocher reden. Aber ich habe das Gefühl, das kannst du sehr wohl nach geschätzten, ich weiß nicht, 5000 Sendungen.
820.
Mit Christoph Blocher bist du ja praktisch das Sprachrohr. Also ich meine, du hast diese ganze Welt verinnerlicht. Du könntest als Pressesprecher arbeiten für ihn.
Ja, Pressesprecher weiß ich nicht, aber ja klar, ich kenne ihn höchstwahrscheinlich und sehr gut.
Ich habe die Faszination immer noch aus. Ich meine, nach eben, wie viele Sendungen hast du gesagt?
820.
820 Sendungen?
Ja, gut, aber es ist immer noch, ich würde behaupten, die meist zitierte Talkshow der Schweiz. im Sonntagsblick kam ein Artikel und der stand, der älteste Podcast der Schweiz ist Tele Blocher, mhm, wenn nicht sogar der Welt. Und ich kann das sagen, weil die Idee kam nicht von mir, die Idee kam von Norbert Neining, oder?
Und wann hat das begonnen?
2007. 2007, also da war Blocher noch, da war Blocher noch im Bundesrat, oder? Und ich habe diese, die Beziehung zu Blocher ist eine andere, die Beziehung zu Blocher war, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Sein Vater war der Pfarrer, mein Vater der Lehrer. Mhm. Und die hatten sich noch gekannt, mhm, im Lehrerzimmer.
Also es war schon eine familiäre Beziehung?
Nein, ja, nicht,
also nicht so, aber nicht, man nicht so, kennt
ja, 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 aber die gleichen, sage mal, die gleichen Wurzeln im Weinland. Mhm. Zum einen und zum zweiten, ich hatte immer auch bei Tele Zürich, war ich immer der Spezialist für, sage jetzt mal, spezielle Figuren. Also ich hatte, Christoph Blocher war eine Figur von mir, Pfarrer Sieber war ich sehr nah, mhm, immer, Jean Ziegler, mhm, Adolf Ogi. Also ich hatte ein Spektrum etwa von 5, 6 Figuren, mhm, die ich immer abdeckte, oder? Mhm. Und dann war die Idee, da kam der Verlag zu mir nach Tele Zürich und sagte, ob ich die Biografie von Christoph Blocher weiterschreiben wolle. Da habe ich gesagt, ja, das könnte ich nicht, ich sei jetzt bei Tele Zürich und so. Und dann irgendwann hat einer begonnen mit einem Buch, Führungslehre von Christoph Blocher, und der kam nicht weiter. Und dann kam der Verlag wieder und sagte, ob ich Interesse hätte. Und da hatte ich plötzlich die Idee, weil irgendwie es gab Anna-Prinzip oder Fritz-Prinzip. So. Dann sagte ich, ja komm, da schreiben wir Blocher-Prinzip.
Ja.
Die Agentur Ruf Lanz machte so ein Smiley drauf. Ja. Das fand Blocher genial. Und ich habe gedacht, ja gut, dann mache ich ganz einfach das. Ich mache ein Interview mit ihm. Mhm. Zweistündiges Interview. Schreibe das auf. Also gar nicht so ein Führungsbuch, das tönt dann nach Mao-Bibel, sondern einfach ein normales Interview. Und dann habe ich das begonnen. Es ging dann 8 Stunden. Wir haben 3-mal getroffen, Herr Bundesrat, und so. Habe das geschrieben. Wir haben das rausgebracht. Und das war natürlich ein absoluter Renner. Das war das zweitmeistverkaufte Buch 2007. Und jetzt haben wir nochmals ein Kapitel vorangesetzt über Corona im letzten Jahr.
Ah, und jetzt kommt es nochmal raus.
Dann. War noch, nein, es kam nochmal. Ah. Kam nochmals in die Buchhitparade. Also es war 2-mal in der Bestsellerliste so vor gut. 15 Jahren und vor 2 Jahren nochmal.
Unglaublich.
Ja, das ist unglaublich.
Besser kann es nicht mehr gehen.
Ja, 40.000 Bücher und das ist für die Schweiz natürlich sehr viel.
Ja, ja. Und wie lange willst du das eigentlich noch machen mit
Tele? Gut, und da kam die Idee. Gut, da kam die Idee mit dem Dings oder mit dem Fernsehen. Dann kam der Norbert Neininger, eben Schaffhauser, Nachrichtenverleger und sagt, super Idee. Es gäbe jetzt Internet, wir könnten ja so einen Talk machen wie wir beide, oder? Mhm. Gefilmt, mhm, weil Walter Bringolf, das war die Überfigur in Schaffhausen, ja, der hatte während dem Krieg, hatte der immer das Wort zur Lage der Nation.
Ja, genau.
Und dann sagt eben der Neining, komm, wir machen das mit Blocher, du stellst ihm Fragen. Und dann haben wir mit dem gestartet und wir wollten das eigentlich ein Jahr lang machen. Und dann wurde aber Blocher abgewählt. Also laut NZZ,
auch
wegen Tele Blocher, oder? Ah. Weil der Kuschbein meinte immer, Kuschbein Leuenberger meinte, das seien so Satelliten, wo draufstehen Blocher im Weltall. Da gab es riesen Mais und das Bundesamt für Kommunikation hat Untersuchungen gemacht. Gut. Und dann war der Blocher völlig weg eigentlich, 2008 nach seiner Abwahl. Und dann fanden wir, ja gut, komm, wir machen es auch weiter. Mhm. Ja gut, und mittlerweile eben CS, die letzte Sendung, die hat, glaube ich, 23.000 Klicks jetzt gehabt, ja, auf YouTube, oder? Mhm. Das ist ja wahnsinnig viel. Mhm. Und solange das so gut läuft, dann machen wir es
weiter. Und da habe ich mich gefragt, also wie bereitet ihr euch eigentlich vor?
Gut, du bist gut vorbereitet.
Sagt er, das sind die Themen, die ich ansprechen möchte, oder sagst du, das sind die Themen, oder entsteht das beim Gespräch?
Nein, das ist so. Wir treffen uns am Morgen um 7 in Herliberg, immer am Freitagmorgen oder 99% aller Fälle. Dann trinken wir einen Kaffee und dann irgendwann sage ich, du, ich muss weiter. Wir müssen die Sendung
jetzt
machen.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Und ich meine, Blocher ist natürlich, das ist ja eine mediale Figur. Entweder liebt man oder hasst ihn. Aber es ist irgendwie immer ein Blocher-Thema. CS war ein Blocher, Ukraine-Krieg war ein Blocher-Thema, Corona war ein Blocher-Thema. Also, und dadurch, dass es ja wieder Reaktionen auf die Sendungen gibt, ist ja das Thema eigentlich immer gegeben.
Und wieso? Ich habe immer das Gefühl, du interessierst dich für so Überfiguren, Überväter fast schon. Also so Christoph Blocher, dann Martin Walser natürlich, dem hast du Postkarten
wichtig,
ja, aus aller Welt geschrieben.
Walser bin ich in 2 Romanen.
Wieso? Ja, du bist auch noch erwähnt in den Romanen von Walser und du schreibst quasi Walser. Ja, was fasziniert?
Der schreibt Rezensionen über meine
Bücher. Ja, und zwar fantastische Rezensionen.
Ja, gut, Walser war immer mein Schriftsteller. Also andere haben halt Beatles gehört oder weiß Gott was.
Oder Martin Sutter gelesen.
Ja, aber gut, den gab es doch dann noch nicht
so richtig. Aber Walser, was trifft Walser bei dir?
Walser hat etwas getroffen, im Prinzip diese kleinbürgerliche Welt, oder? Er hat diese Bodenseefiguren.
Fühlst du dich da heimisch in dieser
kleinen klar.
Welt? Ist das schon deine Welt, wo du aufgewachsen bist?
Ja, da kenne ich natürlich schon die Welt der Lehrer, die Welt der Angestellten. Mhm. Und mir hat es immer bei Walser gefallen, er ist kein Moralist, oder? Und er hat im Prinzip einfach schonungslos das Leben der Bürger, der Bürgerinnen und Bürger hier beschrieben, also ihre Ängste, ihre Träume, ihre Resignation. Und ich konnte das irgendwie nachvollziehen. Also Walser hat in mir schon einen Nerv getroffen, Fliehendes Pferd, ein Weltbuch, oder?
Das ist ein Weltbuch.
Ja, zwei Ehepaare auf einem Boot am Bodensee und sie lieben sich eigentlich übers Kreuz, oder? Das ist einfach großartige Literatur. Und mir hat die Sprache immer gefallen von Walser, oder? Diese schnörkellose Sprache, die es auf den Punkt bringt. Und so war ich immer ein Walser-Leser und ich bin dann eben 96 mit Manfred um die Welt gereist. Ich hatte 3 Wochen Ferien bei Tele Zürich, sagte Schawinski, ich brauche 3 Wochen Ferien. Und in den 3 Wochen hatte ich Lust, mal um die Welt zu reisen und die wichtigsten Stationen in jeden Kontinent zu gehen. Habe dort noch ein Business-Class-Ticket, das Swiss Air gekauft für 50.000. Und dann sind wir da rumgeflogen und am Schluss am Ballermann. Und irgendwie von jeder Station schickten wir
Walser. Eine Postkarte.
Postkarte an Walser, oder? In Barcelona waren wir auch noch, haben wir geschrieben.
Und hat er dann was geantwortet? Oder hat er mal geantwortet?
Der wusste von nichts, oder? Der hat eine Postkarte bekommen, lieber Martin, Barcelona ist ein Gaudi.
Wegen Gaudi,
oder? Ja. Nee, der wusste nicht, wer ich bin, oder? Ja. Und das war, es gibt ja einen anderen berühmten Schriftsteller, der heißt Arnold Stadler. Ja. Den kennst du vielleicht. Mhm. Arnold Stadler ist auch so ein Walser-Schüler, hat auch Büchnerpreis und alles gekriegt. Und der hat vor 2 Monaten ein Buch ausgegeben, ich habe das nachts beschrieben. Und dann lese ich in dem Buch, wie er bei Walser zu Hause ist, 96, und dann sagt Walser zu ihm, du, ich habe da so komische Postkarten, da stalken mich 2. Und dann beschreibt
im Buch
der Stadler, ja, das war ja großartig,
unglaublich,
oder?
Unglaublich,
großartige Geschichte. Und das war dann so, oder wir haben dann mit Walser diese Postkarten rausgebracht und da machten wir ein Buch. Also ich habe beschrieben, ich habe früher sehr viel Tagebuch geführt, wie das war, wenn du einfach in Kapstadt bist, in Bangkok bist, war dann auf der chinesischen Mauer, hat ein T-Shirt gekauft oder gemalt, die Mauer muss weg, habe dann ein Foto gemacht auf der chinesischen Mauer, die Mauer muss weg und so. Dann gingen wir weiter, Hongkong etc. etc. Und immer Walser Postkarten geschickt. Und ich habe dann beschrieben, wie das war, oder 3 Wochen Zeit und am Schluss Ballermann Mallorca. Und mein Kollege hat dann beschrieben, wie es hätte sein sollen. Also in jeder Stadt triffst du eine neue Frau, neue Liebe, neuer Sex, neues Leben und so. Und das haben wir gegenübergestellt. Und das Buch haben wir dann veröffentlicht und haben es dann Martin Walser geschickt, in der Hoffnung, dass der irgendein Prozess oder irgendetwas macht. Aber der fand es so genial, der hat dem Stern nachher ein riesen Interview gegeben zu diesem Buch und sagt, das ist große Literatur. Und dann hatten wir mit Walser Lesungen, wir hatten die erste Lesung 1998, da kamen 1000 Leute am Bodensee, der Walser hat die Postkarten vorgelesen und wir haben unsere
Wahnsinn.
Stellen vorgelesen.
Wahnsinn.
Und im Kosmos, das leider wie die CS unterging, also der Literaturclub, hatten wir vor 5 Jahren, 20 Jahre danach, nochmals so ein Happening und habe das Gleiche wiederholt, nochmals mit Martin Walser.
Nochmals mit Martin Walser, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste, oder?
Er ist 95
oder so.
Nein, er
ist 97 sogar schon. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, schreibst du jetzt wieder an einem Buch,
einen
Roman?
Ja, Roman ist immer so. Ich habe jetzt 5 Romane geschrieben, hatte wirklich immer das Glück, dass sie, natürlich nicht ganz Martin Suter, aber immer gut besprochen wurden. Also einer wurde sogar im Spiegel gefeiert. Das war natürlich für mich das Größte als alter absoluter Spiegelleser. Aber du brauchst eine Idee. Also ich brauche eine zündende Idee und die habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Der letzte Roman war SMS an Augusto Venzini. Der kam 3. Auflage, war ein guter Erfolg. Und den habe ich eigentlich für Alberto Venzago geschrieben, der berühmte Fotograf, ein guter Freund von mir.
Ganz zum Schluss noch 5 Sätze zum Ergänzen. Dass die Schweiz künftig nur noch eine Großbank hat, finde ich
problematisch, weil es braucht Konkurrenz.
Werbung ist dann gut, wenn?
Ja, wenn sie die Leute fasziniert. Und Werbung ist doch etwas Positives und ist ein Glücksgefühl. Ja.
Tele Blocher fasziniert immer noch, weil?
Ja, weil es eine Endlos-Soap ist mit einer reellen Person. Und wenn man 15 Jahre macht, ich bin natürlich ein bisschen unkritisch, aber seit uns 10 vor 10 mit einem 6-minütigen Beitrag geadelt hat, muss ich sagen, es ist auch SRG-like mittlerweile. Also von dem her. Ich werde das noch machen, solange es irgendwie geht.
Das ist jetzt die Frage, du hast gesagt, du hast noch keine Idee für deinen nächsten Roman. Mein nächster Roman handelt von?
In der Kronenhalle. Das
in
weiß
der Kronhalle,
ich.
Ja, das der muss in der Kronhalle sein.
Ja, in der Kronhalle Bar, okay. Das weiß ich jetzt. Ja. In der Kronhalle Bar muss er beginnen. Ich habe jetzt aber noch nicht ganz die Akteure. Ich habe ja doch mittlerweile einen Personalbestand von 10 Leuten, die immer wieder in den Romanen vorkommen. Aber jetzt finde ich irgendwie, er sollte nochmals anfangen in der Kronhalle Bar.
In der Kronhalle.
Bar.
Okay.
In der Bar.
In der Bar. Nicht?
Ja, in der Kronhalle. Alle haben irgendwann mal in der Kronhalle gespielt oder im Kaufleuten. Es sind ja immer Zürich-Romane im Schluss. Aber in der Bar selber habe ich noch nie einen starten lassen.
Gut, und wenn man mir, denn du wirst 60 dieses Jahr.
Ja, genau.
Wenn man mir Eitelkeit unterstellt, dann ist das?
Nicht falsch.
Nicht ganz falsch. Gut. Matthias, vielen Dank, dass
danke
du
dir,
hier
danke
warst.
Für die Einladung,
hat mich das sehr war gefreut. Sehr spannend hier im Studio. Produziert hat die Sendung Christoph Solmanowski. Man kann den Konsumcast überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple zum Beispiel, Spotify, und man kann ihn auch sehen als Videocast auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.